Ihr Lieben, für die meisten ist dieser Einzug nach Jerusalem nichts Neues. Und ich glaube, dass unser Herr das sehr schwer hat, je länger wir Christen sind, dass er in seinem Wort uns erreicht, existenziell erreicht und dass das ganz, ganz tief geht. Das ist mein Wunsch, dass uns das heute Morgen persönlich berührt und dass jeder irgendwo sich einklinken lässt. Mich hat das jedenfalls tief bewegt. Palmsonntag, wir treten ein in die stille Passionswoche und begleiten den Mann der Schmerzen zu seinem letzten Weg. Was ist das Einzigartige dieses sonderbaren Einzugs? Text aus den Passionsgeschichten zusammengestellt. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel, setzte sich drauf, wie es schon in den heiligen Schriften des Alten Testaments vorhergesagt ist. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Und aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten: Da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Da kamen die führenden Priester und Ältesten des Volkes im Palast des obersten Priesters Kaiphas zusammen und sie fassten den Beschluss, Jesus heimlich zu verhaften und umzubringen. Aber auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Darauf ging Judas Ischariot, einer aus dem Kreis der 12, zu den führenden Priestern und sagte: Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Und von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. Es kam aber auch ein Streit darüber auf bei den Jüngern, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige üben Macht über die Völker aus und die Tyrannen lassen sich sogar noch Wohltäter des Volkes nennen. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Wer ist denn größer, der am Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie ein Diener. Ihr Lieben, lasst uns fragen, was ist das Einzigartige dieses besonderen Passionszuges, dieses Einzugs in Jerusalem? Und damit ist verbunden, was ist das Einzigartige der Sendung Jesu, was ihn unterscheidet von allen Aufträgen, die Menschen jemals bekommen haben? Wenn es ein menschlicher Kampf gewesen wäre um politische Macht oder Gründung eines neuen Reiches, dann wäre das sinnlos gewesen. Dann wäre das sinnlos gewesen, ohne Leibgarde, unbewaffnet in die Stadt einzuziehen. Aber das Werk, das der Vater ihm aufgetragen hat, das ist etwas völlig anderes als weltgeschichtliche Aufträge, die der Herr aller Herren auch menschlichen Obersten geben kann und die sie in seinem Namen erfüllen können. Dies ist ein total anderer Auftrag. Der Feind, mit dem Jesus den Kampf aufnahm, als er nach Jerusalem ging, der war ein völlig anderer und ein viel gefährlicher Feind als alle feindlichen Mächte sonst. Menschliche Helden haben sich ja zum Teil mit unheimlichem Wagemut übermächtigen Gegner entgegengeworfen. Aber diese Macht, gegen die Jesus antritt, und der Einzug nach Jerusalem ist ein Antreten dieses Auftrages, dieser Feind ist zunächst mal unsichtbar. Und er scheint auf den ersten Blick gar nicht zu existieren. Und vor allen Dingen der Urheber, der dahinter steht. Es ist die Macht, es ist die Mauer, die zwischen Gott und den Menschen steht und die jedem Menschen den Zugang zu dem heiligen Gott versperrt. Es ist die Macht der Sünde oder anders ausgedrückt, es ist die Schuld, die niemand von uns wegretuschieren oder rückgängig machen kann. Wenn mit dem Tode alles aus wäre, lasst uns mal drüber nachdenken, wenn mit dem Tode alles aus wäre und wir nur diese sichtbare Welt hätten, wo wir uns verantwortlich einzubringen und mitzuarbeiten und mitzugestalten haben, bis unsere Stunde schlägt, dann wäre das alles kein Problem. Und wenn wir anschließend in den Schoß der Erde in einen ewigen Todesschlaf fielen, auf den nichts mehr folgt, dann hätten wir keine weiteren Fragen und keine Probleme mehr. Aber ihr Lieben, wir ahnen es. Die Ewigkeit umgibt uns jetzt schon. Und wir haben ein Gespür, mal mehr, mal weniger. Ein Gespür, da ist etwas, was außerhalb von uns ist, aber was da ist und was Wirklichkeit ist. Wir ahnen etwas von dieser ewigen Dimension, die in unser Diesseits hineinspricht und hineinwirkt, auch durch unerklärlich bleibende Ereignisse und Phänomene. Und gleichzeitig spüren wir etwas anderes. Wir spüren, dass wir keine Unmittelbarkeit zu Gott haben. Keine Unmittelbarkeit zu Gott haben. Und dass da Grenzen sind zu diesem Gott hin. Grenzen, die wir von unserer Seite aus nicht in irgendeiner Weise wegmachen können. Es sind Dinge in unserem Leben passiert, aber noch nicht geklärt und geordnet. Und manche können nicht mehr rückgängig gemacht werden und auch nie geordnet werden. Und Menschen werden als Ankläger gegen uns auftreten, die uns etwas nachtragen, was vielleicht Jahre zurückliegt oder Jahrzehnte, was aber eine Wunde in uns hinterlassen hat, die einfach nicht heilen will. Und da fallen uns Situationen und Tage ein, die wir am liebsten vergessen möchten, die viel Unheil und manche Verbitterung nach sich gezogen haben. Und diese Aufzählung ließe sich beliebig fortführen. Und jedem von uns fällt da etwas ein. Solange wir Gott ausklammern und uns nur mit dem Sichtbaren und Materiellen beschäftigen, da können wir mit diesen peinlichen Erinnerungen gut fertig werden. Indem wir uns einreden, niemand ist perfekt, nobody is perfect. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wo jemand eine Machtposition hat, da wird er auch nach unten treten. Und da gibt es auch Leute, die von unten nach oben treten. Wir können uns einreden, die Reue über verlorene Tage und über ein schlagendes Gewissen, das sei lediglich Minderwertigkeitskomplexe. Oder seien falsche Schuldgefühle, die man endlich ablegen müsste. Aus den Kinderschuhen raus, um die falschen Schuldgefühle endlich abzulegen. Aber sobald uns einmal ganz plötzlich vielleicht durch irgendein Ereignis die Nähe zur ewigen Dimension neu erreicht, dann fühlen wir etwas. Dann fühlen wir, wenn dieser große Augenblick kommt, wo wir aus der Zeit in die Ewigkeit gehen, dann wird uns vieles unwichtig werden, woran unser Herz jetzt hängt. Da werden uns unwichtig sein die Urteile, die Menschen über uns fällten. Da werden wir wissen, dass der Beifall nicht das Entscheidende ist und dass die Kritik auch nicht das Entscheidende ist. Und auch die Ehrungen und die Reichtümer, die wir vielleicht angehäuft haben. Das alles wird nicht mehr gelten. Zwei Dinge gehen aber mit uns. Zwei Dinge gehen mit uns. Das eine ist die Wirklichkeit Gottes, um die man sich vielleicht das ganze Leben herummogeln kann. Wo man sich Zweifel zurechtlegen kann, die mittlerweile vielleicht chronisch geworden sind, obwohl ganz tief im Inneren ein anderes Wissen da ist. Und man mogelt sich so an Gott vorbei. Und die andere Wirklichkeit, die mit uns geht, das ist die unseres gelebten Lebens, was wir nicht mehr zurücknehmen können. Mich berührt immer eine Liedstrophe. Einmal steht ein jeder vor dem Tor der Ewigkeit. Eines Tages stehst auch du dort, ganz allein. Nicht dein Vater, nicht die Mutter, nicht dein Freund ist dort, sondern du mit deinem Leben wirst dort sein. Du und ich. Wie werden wir abschneiden? werden wir bestehen. Werden wir bestehen. Mir sind zwei Worte aus der Heiligen Schrift dort immer sehr, sehr deutlich. Das eine steht im Psalm 130, wenn du Sünden anrechnen wirst, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Wer könnte vor dir bestehen? Und das zweite, aus Psalm 49, es kostet zu viel, ein schuldig gewordenes Menschenleben freizukaufen. Was man auch bietet, es ist vor Gott nie genug. Nie genug. Man kann nicht mit Gutem tun, das Böse und das Hässliche und die Sünde auslöschen und kann nicht in eine Waage kommen. Wir selber können uns nicht vor Gott vertreten. Und auch alle treuen Begleiter können das nicht tun. Nur einer ist da, der hier uns im Augenblick aller Augenblicke beisteht. Und das ist der, der hier in Jerusalem umjubelt wird und doch ganz einsam ist, um dort den Kampf zu führen, den kein Mensch kämpfen kann. Den Kampf gegen die Finsternis, die ein Recht auf jeden Menschen hat, denen wir alle einen Landeplatz im Leben erlaubt haben und die sich dann ausgebreitet hat in unterschiedlichen Facetten. Und deshalb geht es in dieser Strophe weiter, in diesem Lied weiter. Deshalb geh zu Jesus, mein Freund. Ja, geh noch heut, denn er liebt dich und hilft dir so gern. Alle Schuld, alle Not, alle Schmerzen halte er. Geh zu Jesus und alles wird gut. Warum kann eigentlich kein Mensch und warum kann kein Religionsstifter auf dieser Welt diesen Kampf aller Kämpfe führen? Und die Antwort liegt in dem, was Johannes der Täufer dort am Jordan sagt. Da macht er seinen Finger ganz lang, bitte. Da macht er seinen Finger ganz lang und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches sich jetzt daran macht, die Sünde der Welt, die Sünde aus der Welt zu schaffen. Wie in einer Vision schaut er, was diesen Jesus von allen anderen Menschen unterscheidet, auch von den größten und mächtigsten dieser Welt. Und wozu ihn Gott allein auserwählt hat, siehe du allein, bist das Lamm, was das Problem aller Probleme lösen wird. Das Problem der Schuld und Sünde. Der einzige, auf den Gott die Last der Welt, die Berge von Schuld legen kann. Der einzige, der selbst ohne Sünde geblieben ist und der die Liebe und das Vertrauen zum Vater durchgehalten hat bis zum letzten Seufzer. Der einzige, der zu diesem Weg in der Ewigkeit ein williges Ja zum Vater sagt, zur Niederfahrt auf die Erde und zur Erhöhung am Kreuz. Sein williges Ja an der Stelle. Ja, Vater, von Herzensgrund leg auf. Ich will dir's tragen. So heißt es in einem Lied. Vater, ich bin bereit. Ich bin bereit. Und bin bereit, alle göttlichen Vorzüge aufzugeben. Lege mir das auf und ich gehe in diesen Kosmos, ich gehe auf diesen Planeten Erde, um das Problem zu lösen. Und wie umfassend und wie weitgreifend seine Liebe alle menschliche Schuld hinwegträgt, das erkennen wir hier am Anfang der Passionsgeschichte. Hier ist exemplarisch enthalten, was auch uns berührt. Und die ganze Leidensgeschichte macht in unterschiedlichen Bildern deutlich, was das heißt. Er trägt die Sünde dieser Welt. Lasst mich drei Dinge nennen. Er trägt den Judas. Er trägt den Judas. Der ist ja am tiefsten gefallen, dieser Mann. Vom Jünger zum Verräter. 3 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, 3 Jahre mit Jesus alles geteilt. Tag und Nacht mit ihm zusammen. Und dann liefert er ihn ans Messer, ans Kreuz. Und das unwahrscheinlich Berührende ist, Jesus hat von Anfang an alles gewusst. Jesus wusste, dass einer von den Zwölfen ihn verraten würde. Und immer wenn er ihm begegnet ist, 3 Jahre lang, wusste er genau, du wirst mich verraten. Du wirst mich eines Tages verraten. Ihr Lieben, wer von uns hätte das ausgehalten? Ich halte das kaum aus, wenn ich jemand hier wüsste, der ist mir nicht wohlgesonnen und der summiert jetzt nur die Fehler, die ich mache und die Versprecher und so weiter und der möchte mir eins auswischen. Das würde mir die Freiheit nehmen zur Verkündigung. Wie gut ist es, dass wir keine Gedanken lesen können? Das wäre nicht gut. Ich habe voriges Jahr im Urlaub ein Buch gelesen von Theo Lehmann, einer der bekanntesten Pastoren in der ehemaligen DDR. Und dann brach dieses Reich in Anführungsstrichen ja zusammen. Und dann hat er auch bei der Gauk-Behörde in die Akten geschaut. Er hätte es wahrscheinlich lieber nicht gemacht. Und er hat erleben müssen, dass der beste Freund ihn verraten hat. Und er schreibt in seinem Buch: Ich habe jedenfalls aus der Stasi-Zeit gelernt, dass man niemandem vertrauen kann und jeder zu allem fähig ist. Glaubst du das auch? Dass jeder zu allem fähig ist. Ich habe auch erleben müssen, dass gerade der, dem man am meisten vertraut und dem man unter keinen Umständen Verrat zutraut, der Verräter ist. Meine Menschenkenntnis, von der ich dachte, ich hätte als erfahrener Seelsorger doch immerhin eine Portion, die hat total versagt. Total versagt. Und das war ein großer Kampf in ihm, bis er auch diesen Menschen durch die Kraft des Geistes Gottes begegnen und ihm vergeben konnte. Ihr Lieben, Jesus hat 3 Jahre den Judas ertragen. Das hätte keiner von uns ausgehalten. 3 Jahre in seiner Nähe geduldet und ihm mit aller Liebe begegnet. Und Jesus hat ihn selbst in dieser ganz intimen Stunde, wo er das Abendmahl zum Abschied mit ihnen feiern will, und er sagt, es hat mich so herzlich verlangt, mit euch noch einmal das Mahl zu feiern. Da hat er auch ihn dabei, den Spion, den Verräter. Jesus behandelt Judas immer mit der gleichen Liebe wie die anderen. Und er trug ihn bis zu der Stunde, wo die Tür ins Schloss fiel. Das gibt's. Und wo niemand mehr zurück kann, weil man die Gelegenheiten unterwegs im Leben verpasst hat. So ging Jesus immer mit Sündern um. Mit grob schuldig gewordenen und auch mit denen, die auf eine feine, vielleicht auch ganz subtile Weise schuldig geworden sind. Das ist unser Glück. Das ist unser Heil, das ist unsere Rettung. Er trägt die Sünder und er trägt und erträgt auch die Verräter. Wie oft gehören wir in die Klasse der Verräter? Wie oft haben wir unseren Herrn schon verraten, du und ich? Um irgendeines Vorteils willen. Vor allem, wo wir feige geschwiegen haben, wo wir genau wussten und den innerlichen Impuls empfangen haben von seinem Geist, jetzt sind wir dran. Und wir haben geschwiegen. Wie gut, dass Christus mich trägt, weil er auch den Judas getragen hat. Und das Zweite, er trägt auch die Begeisterten. Der Christus trägt nicht nur die Verräter bis zum letzten Augenblick, er trägt die Begeisterung der Masse, die ihn hier huldigt beim Einzug in Jerusalem, die ihn jubeln und fast in Ekstase kommen und kurze Zeit später das Kreuzige ihn sprechen. Jesus wusste das. Er sah das voraus. Und er war nie einsamer als bei diesem Einzug in Jerusalem, nie einsamer, wo man ihn hochjubelt und hochleben ließ. Eigentlich hätte er sagen müssen, hört auf mit eurem Fangeschrei. Hört auf mit eurer Verlogenheit. Ich kenne euer Herz. Und das Lob von dir möchte ich nun wirklich nicht haben. Denn er wusste, woher der Jubel kam und warum man ihn feierte. Kurze Zeit vorher hat er dieses Wunder getan und den Lazarus zum Leben erweckt. Und jetzt war das Volk high. Das ist der, der die Probleme wegzaubert, der die Römer ein bisschen hinausjagt aus dem Land und der all das, was an Problemen da ist, wegzaubert. Und sie erwarteten weitere Wunder von ihm und deshalb jubeln sie ihn hier hoch. Das ist ja so menschlich, oder? Solange der Erfolg auf seiner Seite war, er der große Wundertäter war, Jesus hätte sich diese unreine und unheilige Huldigung verbieten müssen. Aber auch die trug er und er trug sie. Ihr Lieben, ich frage wieder, ist das nicht ein ganz starker Trost für uns? Wir sind ja alle zu der reinen Hingabe zu Gott nicht fähig. Ich jedenfalls nicht. Und das sage ich auch den ganz Frommen unter uns, die so von sich selber überzeugt sind. Zu der reinen Hingabe, die Gott angemessen ist, ist niemand fähig. Und ich stimme dem zu, was in einem Lied heißt, ohne Sünd werde ich ihm erst loben, wenn ich vor ihm stehe und er alles gut gemacht hat, auch in mir gut gemacht hat. Ihr Lieben, wie ist das, wenn Gott seine Kraft mal zurückhält bei uns? Wie ist das, wenn Gottes Uhr langsamer geht, als unsere, und er uns warten lässt auf das, was wir heiß ersehnen? Und wie ist das, wenn er uns das Liebste nimmt? Wie ist das, wenn er unsere Wünsche nicht erfüllt und wenn wir Nachteile erleben müssen? Da ist die Begeisterung schnell weg in uns. Und dann kann das kippen, wie es hier kippt. Heute Halleluja und morgen am Montag ganz anders. Wie gut, dass Jesus uns auch dann nicht von uns stößt, wenn unser Glaube nicht rein ist, wenn da so viel Eigenes, Ichhaftes sich noch beigemischt hat. Er nimmt unsere Liebe an, selbst wenn sie nicht rein ist. Selbst wenn sie nicht rein ist. Und auch das gilt noch zu ihm selbst, wenn wir nicht glauben und nicht treu sind. Er bleibt treu. Warum? Weil er das Lamm Gottes ist, welches auch diese Sünde trägt und erträgt und wegträgt. Und noch ein letztes, was uns hier am Anfang der Leidensgeschichte gezeigt wird. Er trägt auch die Jünger. Er trägt auch die Christen. Auch dann, wenn sie sich wahrhaftig nicht als Elitetruppe darstellt. Auch wenn sie keinen Modellcharakter an den Tag legt und eine Vorzeigetruppe für Gott ist. Auch dann, wenn sie so zerrissen und zerspalten ist wie hier die 12 Jünger. Und alles, was sich in der Kirchengeschichte ereignet hat bis zum heutigen Tag, das ist in den 12 Jüngern schon abgeschattet, abgebildet. Auch dann, wenn noch so viel Eigenes und so wenig Göttliches bei uns ist. Das ist ja kaum zu glauben, was hier sich abspielt, oder? Der Herr bereitet sich auf diesen letzten Gang an das Kreuz vor. Dreimal hat er es den Jüngern angekündigt. Sie haben es nicht verstanden. Und was machen sie? Sie rangeln darüber, wer der Größte ist, wer der Begabteste ist, wer am besten vorne stehen kann und vieles andere mehr. Und ich bin größer als der andere, ich bin heiliger und vieles andere mehr. Eigentlich hätte Jesus sich doch abkehren müssen, distanzieren müssen von so etwas Furchtbarem. Stellt euch das bitte so vor. Da sind die Kinder am Sterbebett eines Vaters. Und der Vater hat sie abschließend gesegnet. Und dann drehen sie sich rum und verhandeln bei dem Vater, der noch nicht gestorben ist, wie sie das Erbe aufteilen. Das ist die Situation. Und Jesus, was macht er? Er jagt die Jünger nicht raus. Und er wäscht denen nicht die Köpfe. sondern er kniet nieder und wäscht ihm die Füße. Er geht mit unendlicher Geduld sogar auf die Streitereien ein. So wie er am Kreuz auch noch den Blick zu seiner Mutter hat. Und dann sagt er diesen Satz: Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Ich bin unter euch wie ein Diener. Und auch das ist ein starker Trost für uns. Ihr Lieben, und wir müssen nur die Kraft und den Mut haben, konsequent zu denken und uns so, wie wir sind, hineinnehmen lassen in dieses Geschehen. Er erträgt auch die Rangelei in seiner Gemeinde. Er erträgt auch die Klickenwirtschaft, die bis es in unsere frommen Reihen gibt, wo ich mich nur abgebe mit denen, die meines Sinnes sind, den Glauben so leben wie ich und vieles andere mehr. Er trägt auch sie. Er trägt die fromme Dickköpfigkeit manchmal von mir und von uns. Er trägt auch die scharfen Urteile, zu denen auch Fromme mit spitzer Zunge fähig sind. Er trägt sie und gebraucht sie trotzdem. Und er sagt sogar, und wenn die Pforten der Hölle, und jetzt kann man da einsetzen, Kommunismus und wachsender Atheismus, meine Gemeinde nicht zerstören kann, werde ich es nicht zulassen, dass auch die Jünger meine Gemeinde nicht zerstören können. Auch die streitenden und manchmal ichhaft miteinander lebenden Christen. Ich trage sie und trage immer wieder neu weg, was in meinem Reich keinen Platz hat. Alle Tage bis an der Weltende. Denn ich bin das Lamm Gottes, was alle Sünde wegträgt. Liebe Freunde, wenn wir das so konsequent auf uns wirken lassen, hineinnehmen in Kopf und Herz, dann merken wir, dass er allein der ist, der uns vor Gott ins rechte Licht setzen kann. Dass er allein der ist, der die Sünde aus der Welt wegschaffen kann und uns Gott angenehm machen kann. Und jetzt begreifen wir, dass auch er allein das Werk des Vaters sich schultern konnte und dass er allein die Macht der Finsternis besiegen konnte. Luther hat das mal so ausgedrückt: Wenn man festhalten und begreifen könnte, er trug die Sünde der Welt, so müsste das Herz vor Freude brechen. Bricht dein Herz vor Freude. Bricht mein Herz vor Freude. Wenn ich das begreife, was hier geschieht und was für eine Entlastung geschieht und welches Tor zur Freiheit hier aufgestoßen wird, wenn das wirklich so ist, dann dürfte es an sich keinen Unglücklichen unter uns geben, keinen Verzweifelten, keinen, der mit schuldbeladenem Gewissen herumläuft, egal was in seinem Leben passiert ist, und der mit quälender Ungewissheit sein Leben fristet, ob er bei Gott durchkommt, dürfte es nicht mehr geben. Wenn wir sehen, wie er den Verräter trug, und wenn wir sehen, wie er sogar die falsche, fromme Huldigung ertrug und auch seine ichhafte, zankende Jüngerschar, dann kann man wirklich sagen, er hat gut gemacht. So radikal muss man denken. So radikal dieses Wort an sich heranlassen. Und dann beginnen wir und fangen wieder neu an, barmherziger miteinander umzugehen. Ehrlicher vor ihm zu stehen und das selbstlose Dienen und das Kleinsein wirklich neu einzuüben. Das sehe ich am Anfang der Passionsgeschichte. Amen.